Hi, ich bin Sebastian Driemer vom DRK-Server-Team und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
In dieser Folge spreche ich mit Natalia Eisenmann und Peter Deile vom Kreisverband Wesermarsch im Landesverband Oldenburg. Anlass ist ein Projekt für psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine, das der Kreisverband initiiert hat und das über die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften aus EU-Mitteln finanziert wird. Es geht um die Angebote der Föderation zu Mental Health und Psychosocial Support, die Bedürfnisse der KlientInnen und die Angebote des Roten Kreuzes dazu, die Lotsenfunktion des Roten Kreuzes zu Behörden in verschiedenen Lebenslagen und auch um die Chance, UkrainerInnen als Aktive für das Rote Kreuz zu gewinnen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Vorab zum Rotkreuzereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. November 2008, zum Abschluss der 19. Berliner Märchentage, wurde Jette Job die Goldene Erbse als Anerkennung ihres seit 2003 andauernden Engagements als Kinderbotschafterin des Deutschen Roten Kreuzes verliehen. So, über das Internet zugeschaltet sind mir jetzt Peter und Natalia vom Kreisverband Wesermarsch des Deutschen Roten Kreuzes, und zwar, weil wir heute über ein spannendes Projekt sprechen, wo es um psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung geht, und zwar für ukrainische Geflüchtete. Und wir beginnen, wie wir immer starten, nämlich, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz? Natalia, magst du beginnen?
Ja, ich bin Natalia Eisenmann. Ich arbeite bei Rote Kreuz freiwillig. Seit 2 Jahren bin ich freiwillig gekommen und hier geblieben. Erstmal war ich als Dolmetscherin gekommen und jetzt bin ich in diesem Projekt. Okay. Jetzt unterstütze ich Flüchtlinge aus Selbstwit und von Wesermarsch mit psychologischer und sozialer Unterstützung.
Okay, und das heißt, du bist als Ehrenamtliche tatsächlich direkt mit
dem... Erstmal Ehrenamtliche und jetzt bin ich nicht Ehrenamtliche, jetzt bin ich angestellt bei Roten Kreuz.
Ah, okay, das heißt, du bist inzwischen angestellt. Jetzt sag mal, wie kamst du denn zum Roten Kreuz?
Ja, wenn Krieg beginnt zwischen Russland und Ukraine, ich habe sehr viel im Fernsehen geguckt und ich bin selber eine Ukrainerin und für mich das richtig, richtig Herz getroffen. Ich könnte nicht einfach zu Hause sitzen. Ich muss was tun und ich möchte meine Leute helfen. Und dann habe ich mir eine Hilfe angeboten. Weil Okay. Ich könnte Russisch, Ukrainisch und Deutsch, und die Leute, welche nach Deutschland gekommen, damals noch mit viel, viel Busse, war ja ohne Sprachmittlerin das sehr schwer unterhalten mit Deutschen.
Okay, das heißt, du hast für dich festgestellt, okay, du hast dann Bezug zu dem Konflikt und du wolltest was tun, hast dich dann ehrenamtlich gemeldet und bist dann auch als Ehrenamtliche in diesem Projekt, worüber wir heute sprechen, gestartet, oder?
Ja.
Okay, und inzwischen angestellt, das heißt, du übernimmst die Rolle jetzt im Prinzip einfach beruflich, weil es auch vom Umfang her wahrscheinlich etwas ausführlicher ist, als man das ehrenamtlich leisten könnte.
Ja, natürlich, von Anfang nichts gewusst und jetzt weiß ich ein bisschen mehr natürlich, mit Praktikum und ja, mit alles, Zeit.
Alles klar, danke dir. Peter, wer bist du denn, was machst du im Roten Kreuz?
Na, ich bin hier in der Wesermarsch seit 15 Jahren als Kreisgeschäftsführer. Ich glaube, dieses Jahr im August bin ich insgesamt 40 Jahre beim Roten Kreuz, klassisch auch mal als Zivildienstleister in Süddeutschland begonnen, nach Norddeutschland gezogen und seit 15 Jahren, wie gesagt, hier als Kreisgeschäftsführer.
Okay, das heißt, du hast tatsächlich deinen Zivildienst schon beim Roten Kreuz gemacht, aber das heißt, du warst immer beruflich beim Roten Kreuz oder auch hast du auch eine ehrenamtliche Rolle gehabt oder hast eine ehrenamtliche Rolle?
Immer auch eine ehrenamtliche Rolle gehabt, schon als Zivildienstleistender, als Bereitschaftsmitglied tätig gewesen. In Baden-Württemberg war ja das Rote Kreuz sehr präsent und da hat es ja eigentlich zum guten Ton gehört, damals wirklich auch ehrenamtlich tätig zu sein. Und das ist letzten Endes auch so geblieben, weil so ein Job eigentlich sich nie nur aufs Hauptamt reduziert.
Okay, das heißt, du hast den Eindruck, das ist so ein Stück weit, das geht ineinander über oder das mischt sich auch ein Stück weit?
Also bei mir war das letzten Endes immer so, dass es nicht nur ein reiner Job ist, sondern man durch die Identifikation in so einer Organisation zu arbeiten, sich das immer auch mit Ehrenamt überschnitten hat. Mhm. Also man war auch genauso in der Leitungsposition immer draußen bei irgendwelchen großen Sanitätsdiensten, Veranstaltungen und seit der Flüchtlingsgeschichte, die 2015 ja begonnen hat, hat es sowieso nochmal eine ganz andere Dynamik aufgenommen.
Okay. Und jetzt bist du ja quasi, ist ja spannend, auch von Baden-Württemberg nach in den Kreisverband Wesermarsch. Das ist in Niedersachsen fürs Rote Kreuz im Landesverband Oldenburg, wenn ich das richtig sehe. Magst du kurz was zum Kreisverband Wesermarsch sagen? Was kann man sich da vorstellen? Was macht euch aus oder so?
Also wir sind eigentlich ein relativ kleiner Kreisverband gewesen, wo ich da angefangen habe. Wir haben insgesamt, wir sind ein großer Flächenlandkreis vor den Toren Oldenburgs. Wir haben ein paar 80.000 Einwohner, haben interessanterweise eine der größten und längsten Deichlinien Deutschlands, über 175 Kilometer Fluss- und Seedeiche. Mhm. Und das war ein relativ kleiner Kreisverband mit einem starken Ehrenamt, im Hintergrund Bereitschaft, Rettungsdienst. Es gab die erste Hilfeausbildung und als ich irgendwann als Geschäftsführer dort anfing, fing der Verband auch an zu wachsen. Also wir sind zwischenzeitlich 38 hauptamtliche Mitarbeiter geworden. Und die richtige Dynamik hat tatsächlich begonnen 2015, wo wir anfingen in der Flüchtlingskrise zu arbeiten und auch wirklich als größter Verband dann uns entsprechend aufzustellen, weil das von mir eigentlich immer eine klare Herzensangelegenheit war, getreu unserer Satzung nach dem Master Not zu helfen. Und daraus ist da sehr, sehr viel, hat sich sehr viel Dynamik entwickelt.
Okay, das heißt 2015 auch schon Arbeit mit Geflüchteten und jetzt 2022 nehme ich an, habt ihr das Projekt psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung gestartet für ukrainische Geflüchtete. Stimmt es 2022?
Also das ging 2022 los, aber der Ursprung eigentlich des Engagements 2022 war, auch wir haben ja wahnsinnig viele ukrainische Geflüchtete bekommen. Mhm. Und für mich war klar, ich werde mich da schon vorsorglich engagieren, bevor ich in irgendeiner Form einen öffentlichen Auftrag bekomme, weil ich eben das nicht mehr erleben wollte wie 2015, dass mich die Entwicklung von
überholt,
außen
quasi.
Mhm. Überholt. Und daraus hat es sich ergeben, dass wir von Anfang an den Landkreis, wir haben ein extrem gutes Verhältnis zur Verwaltung, bei den ganzen Busankünften unterstützt haben. Und ich habe schon vorsorglich gemeinsam mit Unterstützung des Landrates ein ehrenamtliches Helferportal geschaltet. Das hatte sich in der Pandemie schon gut bewährt. Es ist ja immer die Diskussion beim Roten Kreuz, wie geht man mit freien Helfern um?
Ja.
Und ich finde das eigentlich relativ unproblematisch. Wir haben das in der Pandemie schon gemacht, haben unheimlich viele Fachkräfte bekommen, die damals benötigt wurden. Und das haben wir jetzt im Prinzip beim Beginn des Ukraine-Krieges wieder gemacht. Also wo finden wir Dolmetscher? Wo finden wir Leute, die russische oder die ukrainische Sprache können? Das war eigentlich der Ansatz. Und da war Frau Eisenbahn eine der ersten, die sich da gemeldet hatte, war dann bei den Busankünften dabei, bei jeder einzelnen. Das heißt, wir haben die Leute dann auch immer zu den Kommunen begleitet und in den Wohnungen untergebracht. Und irgendwann hatte sie mich angerufen. Ich glaube, ich hatte da sogar Urlaub und sagt, du, da ist gerade eine Busankunft. Da ist eine ukrainische Psychiaterin. Hätten wir da eventuell Verwendung? Und dann hat das Ding an Fahrt aufgenommen. Da habe ich relativ schnell die Chance erkannt und habe gesagt, jetzt können wir endlich eine psychosoziale Betreuung machen, was 2015 aufgrund der Sprachbarriere nie funktioniert hat. Und dann hatten wir Fördergelder und konnten diese Frau gleich einstellen und mit Frau Eisenmann ein gemeinsames Team bilden. Und so ging die Arbeit im ersten Step los.
Okay, das heißt, du hast im Prinzip den Vorteil gehabt, dass du zwei Schlüsselpersonen gleich gefunden hast. Einmal Natalia für die Sprache und für die Übermittlung. Und ich meine, das ist die Viktoria, oder? Die dann quasi die Fachfrau für die psychosoziale Unterstützung ist. Und hast das dann gleich in eine Aktivität gegossen, weil du gesagt hast, okay, so wie 2015 machen wir das nicht nochmal.
Genau, das war die Riesenchance. Und Viktoria hatte von Anfang an dann gleich mit Vollgas mitgearbeitet, kann bis heute, deswegen kann sie auch an dem Interview nicht dabei sein, nicht richtig Deutsch, weil da hatte sie gar keine Zeit, das zu lernen. Und dann war das im ersten halben Jahr soweit gesichert. Wir hatten Gelder bis Ende 22. Und wir wussten, das ist ein Team, was im Landkreis gar nicht mehr wegdenkbar ist. Und dann gingen die großen Probleme los. Wie könnte man diese Menschen jetzt weiter finanzieren?
Ja, du hast gesagt, ihr hattet Geld bis, also müssen wir einen Schritt zurück noch gehen. Also nur kurz, die Viktoria ist ja also A, aus der Ukraine geflüchtet, aber ist Ärztin für Psychiatrie, Expertin für forensische Psychiatrie und also ganz, war da ganz intensiv schon in dem Aufgabenfeld tätig in der Ukraine und ist jetzt quasi, hat dann die Aufgabe bei euch auch mit übernommen. Du hast gesagt, es gab Geld bis Ende 22. Was für Geld war das? Wo kam das her?
Wir haben ganz, ganz früh bei der Aktion Mensch Geldmittel beantragt für die Ukraine-Hilfe, weil okay. Aktion Mensch ist ja eigentlich für die Menschen mit Handicaps, aber die haben früh ihre Fördertöpfe geöffnet für die Ukraine-Hilfe und da waren wir wahnsinnig schnell und sind auch sofort berücksichtigt worden und hatten damit einmal einen guten finanziellen Puffer, um eine vernünftige Arbeit zu leisten bis zum Jahresende. Zeitgleich hat unser Landrat eine riesen Spendenaktion initiiert. Da haben wir die Konten geführt. Das ging anders nicht. Da haben wir uns als Rotes Kreuz dann auch mit der Buchhaltung ehrenamtlich zur Verfügung gestellt, wo diese Spendengelder verwaltet worden sind, wo eben dann noch zusätzlich die Arbeit unterstützt worden ist.
Okay, also das heißt, ihr habt also A, Fördermittel gehabt, habt aber dann B, auch Spenden für das Thema eingeworben. Und offensichtlich seid ihr ja noch aktiv. Das heißt, es hat auf jeden Fall noch weiter gereicht. Wir kommen da vielleicht nachher noch dazu. Ich meine, es ist auch so, dass das Projekt irgendwie, ist das richtig, aus Mitteln der Europäischen Union, / der Föderation des Roten Kreuzes auch mitfinanziert wird. Stimmt das?
Jetzt ist das seit 1.1.23, das wird zu 100% im Prinzip Initiative IKRK ausgeschüttet über die internationale Föderation. Das sind EU-Mittel, also von der Europäischen Union. Und das war genau in der Zeit, wo bei uns die Fördergelder beendet waren.
Okay.
Wir hatten 48 Stunden Zeit, diesen Antrag zu stellen. Das war sehr kurzfristig. Haben da Tag und Nacht gearbeitet und konnten jetzt praktisch die Fördergelder mit dem IKRK bis Mitte 2025 stehen uns die zur Verfügung.
Bis Mitte 25, okay. So, das wollte ich erst später fragen, aber jetzt, wenn wir schon gerade dabei sind bei der Kohle, was machst du, wenn dann auch diese Fördermittel auslaufen?
Wir waren vor 3 Wochen persönlich in der Ukraine, haben uns einen Eindruck verschafft. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht mit dem Krieg. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht mit der Bereitschaft von der Europäischen Union. Ich sage mal ganz vorsichtig, man darf gespannt sein.
Mhm. Okay. Aber das heißt, wenn es wieder so ist, da müsst ihr halt einen Weg finden wahrscheinlich, weil unwahrscheinlich ist, dass das obsolet ist zu dem Zeitpunkt.
Es ist wirklich ein Blick in die Glaskugel. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht.
Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen drumherum gesprochen, aber jetzt genau nochmal konkret zu dem Projekt psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, worum geht's denn in dem Projekt und was bietet ihr da eigentlich an?
Also ich kann jetzt vielleicht nochmal die grundsätzliche Begriffserklärung machen und den Rest soll dann wirklich Natalia sagen. Mhm. Also MHPSS ist eigentlich innerhalb vom Roten Kreuz überhaupt nichts Neues. Mhm. Es sind alles Dinge, die ich nicht wusste im Vorfeld. Das macht mich auch sehr betroffen an der Geschichte, das sage ich ganz ehrlich. Weil das IKRK war immer interessant, aber es war weit weg. Mhm. Und jetzt ist es plötzlich sehr, sehr nah in Europa. Mhm. Die internationale Föderation hat in Kopenhagen, also nicht das dänische Rote Kreuz, sondern die internationale Föderation hat in Kopenhagen ein psychosoziales Zentrum. Mhm. Dieses psychosoziale Zentrum arbeitet weltweit schon 30 Jahre. Die haben jetzt übernächste Woche 30-jähriges Jubiläum. Und MHPSS, das hat uns auch von der Auslandshilfe Herr John bestätigt, ist eigentlich weltweit schon immer ein Thema und im Einsatz. Das heißt also, eine psychosoziale, sofort und auch längerfristige Betreuung von Menschen in und aus Krisen und Kriegsgebieten. Das heißt, dieses MHPSS ist eigentlich ein stehender Begriff auch innerhalb vom Roten Kreuz schon seit vielen Jahrzehnten.
Also quasi eher aus der internationalen Arbeit konnotiert. Und vielleicht sagen wir es einmal, ich versuch's mal. MHPSS steht für Mental Health und Psychosocial Support. So. Und Christoph Jonen hast du angesprochen, das ist der Leiter internationaler Zusammenarbeit im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes, meine ich, gell?
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und auch er hat uns bestätigt, dass immer wieder weltweit diese große Schwierigkeit ist, helfen ja, aber nur muttersprachlich möglich.
Mhm.
Und jetzt können wir praktisch wieder den Dreh finden zu der glücklichen Situation, die wir hier vor Ort hatten, dass wir ein gutes Team gefunden haben, die diese Sprache können und die Fachlichkeit auch da ist. Und was das letzten Endes auch in unserem Friedensgebiet mit den Geflüchteten bedeutet, was das alles an Arbeit dahinter steckt, das denke ich, kann jetzt Natalia ganz ausführlich schildern mit ihrem Tagesablauf, den sie schon seit 2 Jahren im Prinzip am Hals hat. Jetzt mal.
Genau, sehr naja. Gerne. Also Natalia, sag gerne mal was ja, macht ihr im Projekt, was bietet ihr an?
Alles gesagt, aber ja, das ist so wie gesagt, ich mache soziale Unterstützung und Victoria macht psychologische Unterstützung. Und soziale Unterstützung, das Termine, Arbeit, Jobcenter, Schuleanmeldung, überall. Ein Mensch, wenn kommen in Ausland, welche könnte keine Sprache, könnte die System nicht, er weiß nicht wo und wie und was er soll machen.
Mhm.
Und alle landen bei mir.
Mhm.
Und dann, ich gebe ihn weg, ja, kann man so sagen, ich regiere, wie heißt das richtig auf Deutsch? Mein Deutsch auch schlecht geworden, wenn ich unterhalte die ganze Zeit mit Ukraine. Heute zum Beispiel, ich bin heute ab 8 Uhr unterwegs. Ich war mit einer Oma im Krankenhaus und muss ich mehrere Gespräche mit Ärzten führen.
Mhm.
Oma soll unterschreiben. Und da war ein halber Tag vorbei.
Mhm.
Ohne mich keine Operation. Weil Ärzte hat gesagt, wir nehmen Oma nicht, weil sie verstehen gar nichts. Sie muss das wissen, was sie unterschreibt.
Mhm. Okay, das heißt, es geht schon mal nicht nur drum, also oder es geht schon drum, Sprachmittlerin zu sein, aber eben in verschiedenen Lebenssituationen, die für die Menschen, die eben kommen und im Zweifelsfall ja halt erstmal vor nichts stehen, vor dem Neuanfang stehen. Also bist du eine Art Lotsin auch, oder? Wo muss ich hin, zu welcher Behörde, was muss ich beantragen, wie geht das, wie übersetzt man das
aber
natürlich dann auch?
Aber in Ukraine ein anderes System, hier anderes System. Und der Mensch weiß nicht, wohin er soll gehen. Er kommt zu uns und ja, beschildert und sagt und er weiß nicht, er ist kraftlos, er ist sprachlos, er möchte nur nach Hause. Und er hat kein Zuhause. Mhm. Und deswegen müssen wir ein bisschen, wenn soziale Probleme alles geregelt, dann noch Victoria kommt ins Spiel, ein bisschen spricht und dann Mensch beruhigt sich und er sieht das, wenn ja, alles in Ordnung, er ist in Sicherheit.
Ja, klar, in Sicherheit, genau. Wobei natürlich wahrscheinlich, und deswegen ist ja gut, dass auch dann eben die Victoria als Fachfrau dabei ist, weil ich gehe jetzt mal davon aus, die Menschen haben natürlich Dinge erlebt oder kommen halt aus einer Situation, die jetzt nicht, halt auch nicht einfach auszuhalten und zu verarbeiten ist. Genau.
Natürlich und auch besonders Kinder. Kinder sind sehr betroffen und sind wir jetzt mit Herrn Deile gewesen in Ukraine. Wir haben auch ein Kind aus Ukraine gebracht, weil Kind alleine könnte nicht reisen, Eltern beide Polizisten.
Mhm.
Und die Kind auch, er kommt nach Deutschland. Auch jetzt sehen wir schon, wenn Kind hat Angst, auch vom Flugzeug hat Angst und auch muss zum Victoria landen.
Okay, das heißt, es gibt auch so Triggerpunkte oder so Impulse, wo dann plötzlich Dinge ausgelöst werden, auch mit Situationen, die es halt hier ganz normal gibt.
Natürlich, ja.
Also es war zum Beispiel, wenn ich das eben ergänzen darf, es war 2015 schon ein Phänomen bei den arabischen und afghanischen Flüchtlingen, wenn die Post bekommen haben von unseren deutschen Behörden, dann hatten die Panik.
Mhm.
Damals habe ich mir das so erklärt mit, muss man ja so sagen, wir beim Roten Kreuz machen ja auch viel Küchentischpsychologie, ne? Den Baukasten, den wir haben, können wir ja fachlich gar nicht alles in der Tiefe begleiten. Dass es daran liegt, das sind natürlich Staatsformen, wo die Leute herkommen, da ist der Staat der Feind und wenn da ein offizieller Brief kommt, dann bekommen die Leute Panik.
Mhm.
Interessanterweise ist das jetzt aber bei den ukrainischen Flüchtlingen auch wieder ein Phänomen. Wir wissen alle in Deutschland, wenn ein Brief vom Jobcenter kommt oder ähnliches, will ja die Behörde letzten Endes nichts anderes tun als helfen. Nämlich, dass der Geldfluss gewährleistet ist, dass die Wohnung finanziert ist und so weiter und so fort. Wenn diese Briefe kommen, klingelt bei Natalia das Telefon Sturm.
Mhm.
Weil die Leute sofort eine panische Angst bekommen und auch überhaupt nicht einschätzen können, wie wichtig ist das jetzt? Wie schnell muss das gehen? Kann das auch 2 Tage liegen bleiben? Und so weiter und so fort.
Also welches Risiko hängt vielleicht auch dran und so?
Genau.
Mhm. Aber das heißt, wer kommt zu euch oder auch vielleicht wie viele Menschen erreicht ihr? Sind tatsächlich alles Geflüchtete aus der Ukraine, oder?
Ja. Mhm. Jetzt ja.
Okay.
Bei uns ist, glaube ich, 1.500 in Wesermarsch.
1.500?
Ja, Telefonnehmer.
1.500.
Ja. Waren wir am Anfang, ja. 1,5% unserer Bevölkerung hatte eine Zeit lang einen ukrainischen Pass. Das ist jetzt weniger geworden, aber in Spitzenzeiten waren es 1,5%.
Mhm. Okay. Jetzt, ihr habt schon ein bisschen beschrieben, also auch tatsächlich einfach Unterstützung bei so Alltagsaufgaben und Herausforderungen, auch gerade im Kontakt mit Behörden. Aber was sind es insgesamt für, also welche Angebote macht ihr da konkret? Was können die Menschen, was bekommen die bei euch?
Nur zum Beispiel, wir haben 2 Lehrerinnen aus Ukraine. Und dann Kinder auch haben wir aus Ukraine. Da haben wir gedacht, da machen wir ein Projekt. 2-mal in die Woche, die 2 Lehrerinnen hat Kinder, Mama hat Ruhe, Kinder hat Spaß und Lehrer auch hat Spaß. Und das wird irgendwie so eine, ja, zusammen, so ein Kreis. Und die Lehrerinnen aus Ukraine, welche braucht hier keine, noch könnte arbeite hier nicht als Lehrerin, aber mit ukrainische könnte machen. Und das für jede Spaß, für Lehrerin Spaß, für Mama Spaß, wenn könnte 3 Stunden irgendwie für sich selber was machen. Und ja. Und für Kinder auch Spaß. Okay, das haben wir gemacht. Dann wir haben eine Café in Kirche, hat Kirche nur angeboten Räume. Dann treffen wir auch einmal in Woche, einfach Kaffee trinken und Tee trinken, ja, nur zum Sprechen. Mhm. Leute kommen dahin gerne, weil die Leute möchten raus von zu Hause und das ist auch sehr schöne Methode, wenn Leute treffen sich zusammen, dann haben die mehrere Informationen zusammen, tauschen Informationen. Mhm. Und dann eine kennengelernt, eine, das ist auch gut. Mhm. Oder haben wir ein Projekt auch für Jugendliche? Jugendliche, das sowieso ist schwere, ja, sehr schwerste Gruppe. Kinder irgendwie kann man irgendwas machen mit Erwachsenen, aber Jugendliche, die sitzen zu Hause einfach in eigene PC oder Laptop oder in Telefon. Und jetzt haben wir diese junge Leute rausgeholt. Und jetzt haben wir auch eine Gruppe und ja, einmal in Woche. Die treffen auch das gemischte Gruppe irgendwie, 15-Jährige, 20-Jährige, 17-Jährige und jetzt glaube ich 12 schon in diese Gruppe und alle zufrieden und alle glücklich. Und das ist auch manche Nachbar gewesen und hat gesagt, oh, hab dich noch nie gesehen. Mhm. Und jetzt auf einmal die treffen und für Jugendliche das sehr, sehr wichtig jetzt, weil ja, Jugendliche gerade Lebensansteigung machen und sitzen zu Hause und deprimiert immer mit geschlossener Jalousie, das auch nicht so gut.
Ja, absolut. Ich hatte gelesen, dass ihr auch quasi so einfach ganz banal so Freizeitangebote macht, aber nicht nur, um eben dieses Freizeitangebot zu machen und vielleicht auch einen Ausgleich zu schaffen, sondern ich habe es verstanden, auch so ein Stück weit um halt auch ein Stück zu merken, ob es Menschen gibt, die da zum Beispiel besonderen Bedarf an psychosozialer Unterstützung haben.
Ja, natürlich.
Haben. Also das heißt, es ist auch so eine Art Gelegenheit, um die Leute kennenzulernen, um dann ins Gespräch zu kommen oder auch eine Art von, ja, Screening
ja,
klingt
natürlich,
jetzt wahrscheinlich
wenn
zu hart.
Wir können
so.
Doch nicht selber ins Haus gehen und sagen, erzähl mal, du hast ja. ein Problem. Mhm. Und wenn ein Mensch kommt raus, kommt zu uns, kommt zusammen, das merkt man sich und kann man das irgendwie langsam helfen.
Mhm. Das heißt, es braucht aber auch eine Art von also Zeit, die man miteinander verbringt, auch eine Art von Beziehung, damit man sich vielleicht auch traut, das anzusprechen und offen
ja,
zu legen.
Ja, genau. Haben Sie richtig gut geschildert, ist das bestimmt.
Okay.
Also es ist zum Beispiel so, Gabriel, das ist ein Phänomen, was wir jetzt feststellen. Wir haben letztes Jahr eine Sanitätsausbildung für Ukrainer angeboten. Mhm. Ich habe einen Sanitätsausbilder, der ist auch hauptamtlich, der hat sich das zugetraut. Natalia hat sich 2 Wochen als Dolmetscherin zur Verfügung gestellt und haben wir das tatsächlich durchgezogen. Unglaublich, wie diese Leute sich ans Rote Kreuz binden lassen.
Mhm.
Überhaupt kein Problem. Wir haben zwischenzeitlich im Landkreis eine große Flüchtlingsunterkunft mit fast 300 Betten aufgebaut. Die Einrichtung dieses Zeltes haben nur die Ukrainer gemacht. Mhm. Eine WhatsApp-Gruppe, einmal ein Hilferuf, die Leute stehen 20, 30 Mann hoch auf der Matte. Es funktioniert sehr gut, die finden bei uns eine Heimat. Was nur nicht funktioniert, ist, dass sie eben zur restlichen deutschen Gesellschaft einen Kontakt finden. Da ist es nach wie vor so, dass sie sich sehr, sehr einigeln.
Okay.
Hat natürlich mit der Pest der sozialen Medien zu tun, weil die ja in Echtzeit wirklich die Nachrichten von zu Hause bekommen.
Ja, ganz klar.
Aber wenigstens schaffen wir es vom Roten Kreuz, dass die Leute rauskommen.
Ja, würdest du sagen, wäre das eine Chance, dass das Rote Kreuz vielleicht auch eine Brücke sein kann zwischen eben den Menschen und, ich sage mal, der Gesellschaft in Anführungszeichen? Also kann das eine Brücke sein, im Sinne da erst ankommen und dann aber auch Fuß fassen in der deutschen Gesellschaft?
Absolut. Wir werden auch dieses Jahr im Sommer jetzt einen weiteren Sanitätslehrgang durchführen, weil viel, viel mehr Ukrainer das machen möchten. Mhm. Die gehen raus in die Sanitätsdienste, die sind bei Veranstaltungen dabei, die kommen mit den anderen Ehrenamtlichen zusammen. Das ist wirklich eine Brücke, weil die sich ansonsten einfach komplett einigeln. Und zu uns haben sie aufgrund der Arbeit ein hohes Vertrauen und haben auch tatsächlich an der Geschichte wirklich Spaß.
Okay, aber das ist ja spannend, weil das heißt, ihr macht wirklich einen ganz regulären Sanitätskurs, Natalia übersetzt. Die haben dann im Prinzip halt das abgeschlossen und ihr setzt sie tatsächlich ein, ganz normal auf Sanitätsdiensten mit den anderen Ehrenamtlichen. Aber das heißt, wie geht ihr dann im Sanitätsdienst mit der Sprachbarriere um?
Dafür gibt's eine Software.
Okay.
Aber jetzt ist richtig gut geworden, weil wenn die immer mit die Deutsche zusammengehen, dann lernen die Sprache.
Ja, absolut. Mhm.
Und das macht Spaß. Ich habe das gesehen, wenn die Mädels ziehen die Jacke an, total stolz läuft durch das ganze Stadion. Das ist schon was. Das ist sehr schön.
Also okay, das heißt, es ist wirklich eine Chance für also A, Integration, B, dann vielleicht auch ein Anreiz, die deutsche Sprache zu lernen.
Und Selbstbewusstsein.
Ja, auch
und
das, genau.
Und auch denken, ja, ich brauche dieses Land. Ich könnte auch dieses Land was machen, was tun. Nicht nur sitzen auf Jobcenter gilt.
Okay.
Und das ist auch, die macht das Mut, das macht selbstbewusst Mensch.
Mhm. Ihr habt schon darüber gesprochen, dass Kinder auch besondere Bedürfnisse haben. Wie weit, vielleicht Natalia, was würdest du sagen, wie unterscheiden sich die Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen, die zu euch kommen?
Ach, das ist halt total Unterschied. Wenn Erwachsene könnte vielleicht das verstecken oder umgedreht was zu sagen, Kinder nicht. Kinder verstecken sich zu Hause, sitzen ganze Zeit im Telefon, weinen und dann Schule. Meistens Schule rufen nun an und sie sagen, irgendwas stimmt mit diesem Kind nicht. Weil mit Mama Schule könnt ihr nicht unterhalten, Mama versteht kein Deutsch.
Nee.
Und dann rufen uns an und bitten Victoria, dieses Kind langsam gucken, sprechen und dann nach Gespräch mit Victoria, mit Mama, mit Kind, dann kann man das rauskriegen, warum, wo das liegt.
Also das heißt es schon tatsächlich auch, muss man individuell darauf eingehen, auf
ja,
die Bedürfnisse.
Ja, natürlich, ja. Mhm. Jede Kind ist unterschiedlich. Mehrere Kinder, welche hier reingekommen und sagte, ich möchte hier nur in Deutschland bleiben, gefällt mir Schule, gefällt mir Sprache. Die Kinder sprechen Deutsch richtig schön und schnell.
Ja, klar.
Und andere Kinder möchte verweigern, möchte nicht lernen, möchte keine deutsche Sprache, möchte nach Hause. Mhm. Und wenn ein Kind möchte nach Hause, er lernt kein Deutsch. Mhm. Er sitzt und 2 Jahre möchte nicht Deutsch und möchte kein Wort Deutsch lernen.
Das ist zum Beispiel das große Problem bei den pubertierenden Jugendlichen vom ersten Tag an gewesen. Totale Verweigerung, weil die einfach nach Hause wollten. Man muss sich mal selber überlegen, wo man 16 Jahre, da geht das Leben erstmal richtig los.
Ja.
Und dann kommt noch eine weitere Geschichte zum Tragen. Das hat lange gedauert, bis wir das verstanden haben. Die Ukraine hat ja im Gegensatz zu Deutschland eine ganz andere IT-Infrastruktur. Das heißt, bis heute laufen in den Schulklassen online die Unterrichte weiter.
Ja.
Das heißt, die Kinder sind in Uni, wir haben jetzt mitgekriegt, das wissen wir auch noch nicht lange, dass das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. In Niedersachsen herrscht 100%ige Schulpflicht, auch für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen.
Mhm.
In anderen Bundesländern ist das nicht unbedingt der Fall. Das heißt, die Kinder sind vormittags in der Schule und werden von ihren Eltern wirklich auch natürlich aufgrund des Ehrgeizes und der Hoffnung, dass sie zurückkehren können, weiterhin mit dem Unterricht zusätzlich von zu Hause belastet.
Mhm.
Das heißt, da gibt es auch überhaupt gar keinen Freiraum mehr.
Mhm.
Das ist also schon echt schwierig. Und da ist es zum Beispiel so, dass man häufig, Victoria, eher bei den Eltern eingreifen muss als bei den Kindern.
Okay, aber das heißt, es ist ja auch eine enorme Belastung, halt zu sagen, ich muss
Wahnsinn.
Quasi das, was von der deutschen Schule erwartet wird, von der ukrainischen Schule erwartet wird und dann soll ich noch irgendwie im Alltag zurechtkommen. Das ist schon auch ein großes Paket halt auch.
Ja, genau.
Ihr habt gesagt, ihr macht es seit 2022. Was kann man denn sagen? Hat sich die Arbeit oder die Bedürfnisse der KlientInnen seit Beginn des Projekts verändert oder auch so die Bedürfnisse und die Probleme, sind die jetzt heute anders als 2022 oder ist es im Prinzip das Gleiche?
Ein bisschen anders, aber trotzdem, die Probleme wird nicht weniger.
Genau. Die Probleme haben sich verändert und ich sag mal, die Geschichte ist ja, dass wir seit Ende 22 in Niedersachsen gar keine neuen ukrainischen Flüchtlinge mehr bekommen. Also die werden ja in Deutschland immer noch aufgenommen, aber viel nach Bayern geleitet, weil da die Quoten noch nicht erfüllt sind und so weiter und so fort. Und da habe ich im Stillen auch so gedacht, naja, ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn wir keine Flüchtlinge mehr nachkommen, weil doch mancher ja auch wieder weggegangen ist. Aber die Probleme, also das Arbeitsaufkommen wird kein Stück weniger, die Probleme werden tatsächlich anders. Am Anfang hatten wir zum Beispiel diese Geschichte mit den Behörden nicht so in der Form. Wir sind jetzt zwischenzeitlich in der Situation, dass man Gutachten auf den Weg bringen muss von Förderschulen, weil es eben auch behinderte Kinder gibt, weil es verhaltensauffällige Kinder gibt. Das sind alles Dinge, die sich Natalia in den letzten 2 Jahren, ich sage jetzt mal, als Hausfrau angeeignet hat. Wo sind welche Behörden zuständig? Wo bekomme ich Gutachten? Wo gibt es Förderschulen? Wie läuft das ganze Prozedere? Bis dahin Pflegeeinstufungen, Aufnahme in stationäre Pflegeeinrichtungen, also Stichwort Einstufung beim MDK und so weiter und so fort. Also die volle Bandbreite. Natürlich auch Probleme mit der Justiz, auch das gibt es. Auch bei den Ukrainern ist es ein Querschnitt der Gesellschaft, der hier abgebildet ist. Das heißt, wir haben auch schon Ukrainer, die Sozialstunden ableisten müssen und so weiter und so fort. Aber die Arbeit wird kein Stück weniger.
Okay, aber das heißt, Natalia, du musst dich quasi auch in diese ganzen Themen, musst du dich selber auch dann ja quasi einarbeiten, oder? Weil wenn das
Ja,
erste Mal
natürlich.
auftritt, musst du schauen, okay,
Ja,
wie funktioniert
natürlich.
das eigentlich und dann lotst sich die da
Nur
durch.
einmal funktioniert und dann weiß ich wo und wie und was.
Okay, das heißt, du bist jetzt aber die absolute Expertin für
Absolut Experte, wirklich. Ich
das,
weiß nicht wirklich, Mensch, wohin soll ich gehen? Ich habe
okay.
wirklich früher nie gedacht, wenn es gibt sehr viel, auch in Deutschland, Förderschule. Ich habe auch nie gedacht, wenn auch in Deutschland so viele Kinder es gibt. Wenn auf der Straße sehe ich sowas nicht, so selten. Aber jetzt weiß ich.
Vielleicht schauen wir nochmal auf, wer arbeitet denn in dem Projekt? Also jetzt haben wir schon von Viktoria und von Natalia gehört, aber ihr seid wahrscheinlich nicht nur zu zweit. Wer arbeitet denn in dem Projekt und welche Kompetenzen braucht es denn in diesem Team?
Es sind die zwei hauptamtlichen Stellen, Viktoria und Natalia. Sie bekommen die Unterstützung von mir, weil ich bin die Brücke zur Verwaltung gegebenenfalls. Wir haben noch auf Honorarbasis die 2 Lehrerinnen. Wir haben noch auf Minijob-Basis eine weitere Dolmetscherin. Das ist eine Ukrainerin, die so schnell so gut Deutsch gelernt hat, dass sie jetzt praktisch Natalia unterstützt, flankierend. Und das war's aber gewesen. Also ich sage mal ganz trocken, Natalia kriegt es nicht hin, das Telefon nachts auszuschalten. Die hat seit 2 Jahren 24 Stunden Dienst und es ist ihr auch nicht beizubringen, dass das nicht sein muss.
Doch, ich schlafe doch zwischendurch. Aber wenn jemand braucht Hilfe, der ruft auch nicht, um 10 Uhr jemand mir Hallo zu sagen. Ja, ist so. Deswegen, ja, normalerweise ruft mich um 10 Uhr keiner an, aber wenn Polizei ruft mich an oder jemand ruft mich an, dann brauche ich auch Hilfe.
Okay. Habt ihr auch Ehrenamtliche, die da mit unterstützen, oder ist es im Wesentlichen jetzt das, was du gerade beschrieben hast, also mit Hauptamtlichen und Honorarkräften und so weiter? Oder sind da jetzt auch tatsächlich Ehrenamtliche mit im Projekt aktiv?
Ehrenamtliche Ukrainer.
Okay.
Von deutscher Seite nicht. Da haben wir im Prinzip niemanden. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber tatsächlich, zwischenzeitlich über die Ukrainer haben wir ein gutes Netzwerk aufgebaut, sodass das Hauptamt da wirklich für ganz, ganz viele Hilfe, die sie auch so spontan brauchen, wirklich gute Hilfe bekommen. Und wenn es bloß darum geht, mal, wenn man ein Fest macht, Tische zu schleppen oder wir hatten jetzt Landesjugendwettbewerb letztes Wochenende, da hat auch eine ukrainische Gruppe außerhalb der Wertung mitgemacht. Aber wer bringt jetzt die Kinder mit dem Bulli von der Bereitschaft hin? Dann macht das eben auch ein Ukrainer, ne? Also das funktioniert dann schon sehr, sehr gut.
Natalia, was würdest du sagen? Welche Rolle spielt es, dass du selber Ukrainerin bist und ja, also nicht nur in Anführungszeichen die Sprache auch sprichst, sondern quasi selber einen Bezug dazu hast, also auch ein Stück weit vielleicht die Situation besser nachvollziehen kannst? Was spielt das für eine Rolle für dich und vielleicht auch für die KlientInnen?
Wenn ich habe jetzt Möglichkeit, den Menschen helfen, dann helfe ich gerne. Und weiß ich nicht, wenn sehe ich Resultat, wenn ich habe jemand geholfen und er sagt mir danke schon, das ist schon gut, oder?
Absolut, immer, ja.
Ja, das macht glücklich.
Peter, du hast es ja schon ein bisschen
beschrieben, dass das quasi schon auch ein günstiger Zufall war, quasi diese, insbesondere diese beiden Expertinnen da zusammenzubringen für dieses Projekt. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das Engagement von Natalia und Victoria für das Projekt?
Ohne das wird es nicht funktionieren. Mhm. Und ohne das hätte ich auch niemals die Geldmittel beantragen können. Da gibt's kein Vertun. Ich kann für mich selber sagen, ich bin wachen Auges unterwegs gewesen, habe ein gewisses Potenzial erkannt. Aber schon überhaupt die Tatsache, dass Victoria ins Spiel kam, habe ich schon Natalia zu verdanken, weil sie war am Bus. Sie hat schon mitgekriegt, wie ich so ein bisschen denke und hat gesagt, das ist es doch das, was wir brauchen. Mhm.
Ihr habt ja schon gesagt, es ist jetzt gerade also finanziert aus EU-Mitteln, die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften quasi ausreicht. Und die Föderation hat auch gerade ja euch besucht und ein Video gedreht zu dem Projekt. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Wie ging es euch mit dem Videodreh? Was ist da passiert? Was hat euch das, wie habt ihr das erlebt?
Ja, also das war im Vorfeld eine Wahnsinns-Vorbereitungszeit, weil wir natürlich erstmal auch für die Leute aus Kopenhagen die Storys aufbereiten mussten, dass die überhaupt mal wissen, mit wem treffen sie zusammen. Und es war auch für mich eine spannende Aufgabe. Wie kann ich nach außen zeigen, wie die ganze Geschichte funktioniert? Weil es ist eben nicht nur das Rote Kreuz, was gut funktioniert, sondern unsere Zusammenarbeit mit den Behörden. Mhm. Ja, ob das Schulleiter sind, ob das die Ausländerbehörde ist, es ist einfach ein spitzenmäßiges Miteinander. Wir bekommen bis heute Ukrainer registriert, obwohl offiziell keine mehr aufgenommen werden dürfen. Aber unsere Ausländerbehörde sagt ganz klar, wir sind keine Verhinderungsbehörde. Und wenn ihr im Rahmen eures humanitären Gedankens innerhalb einer Familie eine Notwendigkeit seht, dann helfen wir euch. Das sind so Beispiele, ne? Mhm. Das Jugendamt ist extrem dankbar, dass eine Frau Eisenmann als Dolmetscherin dabei ist, weil obwohl sie keine Fachfrau ist und keine Sozialpädagogin, hören die sehr wohl auf sie, weil, das war deine Frage vorhin, auch denen bewusst ist, dass es ganz gut ist, wenn man eine gestandene Mutter mal dabei hat, die die Kultur kennt.
Ja, klar. Mhm.
Also das alles vorzubereiten für diese Filmgeschichte, das war spannend. Die Leute waren 3 Tage bei uns. Mhm. Ich habe die Vorinterviews geführt mit den Flüchtlingen, einige kannte ich. Also nach dem einen Tag, wo ich da unterwegs war, habe ich zu Natalia gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich kann diese Themen nicht mehr hören. Es war wirklich so heftig, es ging mir so an die Nieren. Mhm. Und sie sagte dann ganz trocken zu mir, dann weißt du, was ich jeden Tag erlebe.
Ja, ganz genau.
Mhm. ja, und dann gingen diese Interviews los. Jetzt muss man dazu wissen, da ist eine Person dabei, bei der wir selbst schon in Budapest Lehrgänge gemacht haben. Mhm. Sowohl Natalia als auch Victoria auf Ukrainisch und ich auf Englisch. Mhm. Diese Person vom psychosozialen Zentrum hat selbst einen ukrainischen Hintergrund und ist eine geniale Frau, die wirklich also diese Themen unheimlich gut auf der Pfanne hat und auch ein unheimlich toller Mensch ist. Die Interviews waren angesetzt für eine Viertelstunde mit Flüchtlingen, die jede Woche zusammenkommen und sich kennen. Als das Filmteam da war, alleine schon bei der Begrüßung, das ist bei uns noch nie passiert gewesen, fingen plötzlich an, Tränen zu fließen. Mhm. Jedes Interview ging anstatt einer Viertelstunde eine Dreiviertelstunde, weil die Person aus Kopenhagen eben das zugelassen hat und sagte, das muss jetzt so sein. Das heißt, unser Zeitplan war völlig durcheinander. Es war hochgradig emotional. Das war eine wirklich spannende Nummer. Mhm. Und irgendwann wurden wir selber interviewt. Mhm. Natalia, Victoria und auch ich und auch welche vom Landesverband Oldenburg. Und der Interviewer ist ein Däne, der bei MHPSS schon weltweit mit der Kamera unterwegs war. Mhm. Ist, glaube ich, sogar mit einer Somalierin verheiratet. Und ich habe dann festgestellt, selbst bei meinem Interview wurden plötzlich die Augen feucht und es ist plötzlich etwas passiert mit einem selber, weil die Art und Weise auch, wie die diese Interviews geführt haben, also schon einen ganz, ganz hohen empathischen Wert hatten und einen hohen Sachverstand. Das war schon ganz, ganz spannend.
Das heißt, es ist viel mehr als jetzt nur das zu dokumentieren, sondern das ist auch eigentlich eine Gelegenheit, um das zu reflektieren und hat also auf jeden Fall was ausgelöst bei euch und auch bei den Betroffenen in dem Moment.
Ja. Natalia, was sagst du?
Ja, natürlich. Es war, ja, es war ein schöner Tag, aber sehr, sehr emotional.
Ich hatte auch aus dem Video tatsächlich das mitgenommen, was du gerade gesagt hast, nämlich so diese Zusammenarbeit mit den Behörden, dass das irgendwie eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das hat man ja vorhin auch schon gehört, weil es eben viele solche Themen sind, die die Leute im Alltag beschäftigen. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt tatsächlich, also ihr hattet natürlich vorher wahrscheinlich auch schon Kontakt zu der einen oder anderen Behörde, aber es macht es jetzt sicherlich nochmal intensiver, weil halt das so viele Lebenslagen sind, so viele Situationen und so weiter. Und halt, wie man sieht, von Schule über Jobcenter, über was auch immer. Aber kann man sagen, macht das einen Unterschied oder dass das quasi das Rote Kreuz ist, was da kommt? Also ich glaube, du hast im Video auch gesagt, quasi, ja, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt und so weiter, dann rufst du da an und dann ist klar, ach so, ja, und jetzt schauen wir mal, so wie du es gerade auch beschrieben hast, jetzt machen wir das mal möglich. Also ist das irgendwie was, wo die das Gefühl haben, okay, da spielt das Rote Kreuz eine besondere Rolle oder ja, da gibt es eine Basis natürlich dafür?
Ja, natürlich. Wenn ich komme nicht einfach so von der Straße mit diesem Menschen, ich komme von Rote Kreuz und bringe ich diesen Menschen um diese Behörde und spreche ich und ja, das natürlich. Ich denke, das spielt eine Rolle und große Rolle. Mhm.
Wir hatten, wenn ich das erzählen darf, Riesenprobleme vom Sommer 23 bis zum Jahresende mit diesem Familiennachzug, der eigentlich, wenn es nicht eine direkte Verbindung gab, also Vater, Tochter und so weiter und so fort, eben nicht mehr zulässig war. Aber das war natürlich alles Situationen, wo Natalia die Menschen auf dem Schoß hatte. Wirklich heftige Geschichten. Ich sage jetzt mal, ein Opa, der eigentlich seinen Enkel nicht aufnehmen darf. Das heißt, der Enkel müsste eigentlich von der Rechtslage her nach Nordrhein-Westfalen in eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung. Und der Opa könnte hier aber das Kind eigentlich in der Familie versorgen. Ein Wahnsinn. Und sowas lassen wir natürlich nicht zu. Und haben das auch immer durchgeboxt, weil Natalia einen guten Draht zur Ausländerbehörde, zu bestimmten Personen hatte. Aber irgendwann ist dieser emotionale Druck so groß geworden. Dann kam eine Rollstuhlfahrerin, wo die Familie schon da ist. Auch die keine direkte Familie. Wie soll denn eine Rollstuhlfahrerin in Nordrhein-Westfalen versorgt werden, wenn hier eine ganze Familie ist, die sich um die Frau kümmert? Und. Dann haben wir irgendwann das direkte Gespräch mit dem Landkreis gesucht und haben gesagt, wir halten das emotional nur sehr schwierig aus. Und dann sagte wortwörtlich die stellvertretende Kreisrätin zu uns, wir sind keine Verhinderungsbehörde. Und wenn im Rahmen eures humanitären Gedankes, und das war der entscheidende Satz, das hat sie wortwörtlich so gesagt, wir irgendeine Möglichkeit sehen, euch zu helfen, dann werden wir das tun. Sie können natürlich keine Gesetze brechen, das ist klar, das erwartet ja auch niemand, aber Spielraum gibt's immer und das hat immer geklappt. Letztes Beispiel vor 2 Wochen. Wir waren in der Ukraine mit einem Hilfsmitteltransport, bringen ein Kind zurück, wo die Oma hier wohnt. Das Kind musste evakuiert werden aus der Stadt Charkiw. Es war von vornherein klar, wir bekommen das Kind registriert. Das hat geklappt. Wir haben die Papiere gekriegt. Wir konnten das Kind mitnehmen zu uns hierher. Leider Gottes hat sich dann 2 Wochen später rausgestellt, in dieser 1,7 Millionen Stadt ist genau dieses Haus getroffen worden, wo dieses Kind gewohnt hat. Also im Prinzip haben alle alles richtig gemacht und die Behörde hat aber ihr Versprechen auch eingehalten. Und wir haben dann noch viele, viele andere wirklich dramatische Beispiele, wo wir bloß sagen können, ja, die Behörde hat es zusammen mit uns möglich gemacht. Das hat sicherlich mit handelnden Personen einerseits zu tun, aber ich glaube schon, dass da das Zeichen vom Roten Kreuz auch noch eine gewisse Rolle spielen kann.
Ja, und Behörde auch Menschen ist. Die Behörde auch hören die ganze Geschichte, was ich erzähle, dann Behörde auch sagen, ja, das machen wir mit.
Gutes Stichwort, weil ihr gerade auch beschreibt, was ihr da erlebt an Schicksalen auch. Vielleicht Natalia, ich gehe mal davon aus, das, was ihr da eben erlebt, das ist ja auch für dich und für das Team belastend. Was macht ihr denn, um für euch selber zu sorgen?
Dann gehe ich in meine Gartenwochenende und schneide Blume. Und da habe ich Ruhe, mache 2 Telefone aus und dann geht's mir gut.
Okay, gibt's da sowas wie, ich sage jetzt mal, Supervision oder sowas, wo ihr Fälle besprecht?
Ja,
oder
natürlich.
Wo ihr, okay,
ja, natürlich. Da gehe ich auch dahin und lasse ich mich, so kann man so sagen, fließen von meinem Mund, alles kommt raus und dann höre ich, was soll ich machen. Das heißt, ja, helfen sich selber.
Mhm.
Aber von Anfang ein bisschen schwer gewesen. Jetzt bin ich schon resistent. Jetzt weiß ich schon, wie und was und wie konnte ich mit mir umgehen. Von Anfang an, ich könnte nicht schlafen. Ich habe geschlafen und immer gedacht über kranke Opa.
Ja.
Wenn ich habe eine krebskranke Opa, ja, 4 Operationen und er war im Krankenhaus, er ist alleine hier und dann habe ich ihm Zucker essen gebracht jeden Tag, Suppe oder irgendwas für ihn, was heimlich, so was aus Heim gekocht. Und er hat das gegessen und hat gesagt, danke Natalia. Und jetzt immer noch liebt, weil ich gestern mit ihm bei Arzt gewesen und sagt mir danke schon. Das ist Supervision.
Okay, das heißt, aber weil es ist natürlich auch schwierig, sich vielleicht da abzugrenzen. Du hast es vorhin schon erzählt, dass das Telefon immer klingelt und so weiter. Peter, wie wichtig ist dir das da ein Stück weit auch auf die Fürsorge zu schauen und zu gucken, okay, wo sind da die Grenzen auch?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, bei diesem Team bin ich teilweise machtlos. Ja,
er hat einmal vorgeschlagen, hat gesagt, wir nehmen Freitag Telefon, sollst du bei Arbeit lassen und Montag kriegst du das zurück. Weißt du noch, Peter, wie hast du gesagt?
Ja.
Aber hat nie geklappt. Er ist genau selber so. Brauch auch nicht erzählen. Er auch geht am Wochenende, wenn klingt Telefon, sind wir überall. Oder? Wie oft hast du mich am Samstag anrufen oder ich habe dich am Samstag anrufen und dann sind wir gerannt.
Ja klar, das ist so. Aber ich sag mal, was tatsächlich hilft, das ist ein durchaus ukrainischer Ansatz. Das meine ich auch ganz ernst und überhaupt nicht irgendwie flapsig. Das hilft auch bei den Flüchtlingen. Man muss ab und zu auch mal eine große Fete feiern, wo viel Alkohol fließt.
Mhm. Ja, Flasche Prosecco.
Das ist ja tatsächlich eine etwas andere Kultur als bei uns. Und wir haben jetzt schon auch beim Roten Kreuz manche Feten zugelassen, wo es dann durchaus auch mal zur Sache geht. Und das tut den Leuten wirklich gut.
Okay, ist wahrscheinlich jetzt nicht der offizielle fachliche Rat, solche natürlich Belastungen nicht. Mit Alkohol zu bekämpfen, aber okay,
natürlich nicht. Das
ein Ventil.
Die Ukrainer bringt selber, jeder bringt selber, was er trinkt. Und dann haben wir zum Weihnachten das gemacht, ukrainische Weihnachten. Auch war fast jede Ukraine auch geweint, aber geweint nicht von traurig geweint, sondern von Freude geweint.
Mhm. Was ich mich noch gefragt habe, jetzt in eurem Projekt, gibt es da auch Kontakt zum ukrainischen Roten Kreuz?
Ja, ein Projekt haben wir durchweg nie gemacht. Aber
zwischenzeitlich ja. Das war eine ganz verrückte Geschichte. Wir haben Beatmungsgeräte gekriegt vom Rettungsdienst, die keine MPG mehr erhalten.
Mhm.
Und dann hat Natalia mit Lemberg Kontakt aufgenommen. Das ist ja direkt an der polnischen Grenze, friedliches Gebiet. Und daraus hat sich ein Hilfstransport entwickelt. Und das war eine ganz spannende Geschichte. Und wir werden jetzt tatsächlich mit denen weiter Kontakt halten. Und dieses Jahr, wenn es irgendwie geht, wenn wir die Geldmittel zusammenbekommen, noch eine Jugendfreizeit anbieten für circa 50 Kinder aus Lemberg, Waisenkinder, dass die bei uns eine Woche Urlaub machen können.
Mhm.
Plus verschiedene andere Dinge, die sich jetzt gerade noch entwickeln. Also das ist eine sehr spannende Geschichte. Wir haben auch in dem Projekt viel Kontakt zum ganzen europäischen Ausland, weil also dieses Projekt geht ja von Island bis runter nach Portugal, Griechenland. Jedes Land ist da vertreten. Und durch die Fortbildungen in Budapest gibt es da auch sehr viele Querverknüpfungen, zum Beispiel nach Frankreich, zum Beispiel nach Italien, wo es auch einen Austausch gibt und wo man mal sehen muss, was sich auch sonst noch alles möglicherweise entwickelt.
Okay, das heißt, da gibt es eine Vernetzung, das war auch noch so ein Punkt. Also gibt es so ähnliche Projekte auch in anderen Gliederungen des Roten Kreuzes? Das heißt jetzt mal international auf jeden Fall. Aber ich habe mich auch gefragt, weil in Deutschland, wenn man überlegt, jetzt, also egal, Deutschland ist nur ein Beispiel, aber jetzt, wenn man Deutschland anschaut, den Bedarf, den gibt es ja vermutlich, wie soll ich sagen, jetzt nahezu flächendeckend so. Also ist es auch in anderen Gliederungen des Deutschen Roten Kreuzes, gibt es so ähnliche Projekte oder seid ihr da eher so ein Leuchtturm?
Also wir sind bei diesem Projekt der einzigste Verband in Deutschland, der einen Antrag gestellt hat.
Okay.
Das heißt, wegen uns musste dann auch der Bundesverband mit ins Boot. Es gibt nur diesen einen Kreisverband und ich habe gesagt, als Kreisverband alleine mache ich das nicht. Also unser Landesverband ist auch mit dabei, weil die selbst in der Flüchtlingsberatung auch sehr stark engagiert sind. Aber außer den Oldenburgern ist in Deutschland bei diesem Projekt keiner dabei.
Okay. Was würdest du sagen, woran liegt es oder was müsste man tun, damit sich das vielleicht auch noch...
An der Kurzfristigkeit der Anträge.
Okay. Mhm.
Es war in ganz Europa so, dass diese Antragsfristen sehr, sehr kurz waren, wirklich 48 Stunden. Und ich habe das große Glück, dass ich eine Projektmitarbeiterin habe, die ausschließlich Fördergelder, sich um Fördergelder kümmert. Und ich hatte eben das Glück, dass ich genau in der Zeit mir überlegt habe, gemeinsam mit dem Landkreis, auch der Landkreis hat sich da schon einen Kopf drum gemacht, wie kriegen wir Natalia und Victoria weiterfinanziert.
Okay.
Das hat einfach genau im richtigen Moment gepasst. So dass es für uns ein leichtes war, diesen Antrag zu schreiben.
In dieser kurzen Zeit und das dann alles passend beieinander quasi zusammen. Okay.
Genau.
Wir hatten es vorher schon mal ein bisschen angesprochen im Verhältnis zu den Behörden, aber was würdet ihr sagen, macht es einen Unterschied, wenn so ein Angebot, wie ihr das jetzt macht, wenn das das Rote Kreuz macht im Vergleich zu einer anderen Organisation oder ist das erstmal egal, weil es eben eher um die Hilfe für die Betroffenen geht?
Ich denke mal, das Rote Kreuz ist die höchste.
Wie meinst du die höchste?
Also, Rote Kreuz ist Rote Kreuz. Rote Kreuz ist überall und das ist weltbekannt. Und es gibt natürlich andere Organisationen, aber trotzdem, Rote Kreuz ist Priorität mehr.
Ja, und ich sage mal, ich finde eben diese Verknüpfung, die, das hatten wir am Anfang ja nicht auf dem Schirm, mit, auch mit der Ehrenamtlichkeit des Roten Kreuzes so spannend, ne? Dass wir ehrenamtlichen Nachwuchs bekommen. Dass wir auch mit einer Sanitätsausbildung der Ukraine helfen, weil wir hatten jetzt schon einen Fall von einer, die wir ausgebildet haben, die zurückging in die Ukraine und dort jetzt tatsächlich auch auf dem Krankenwagen arbeitet.
Okay.
Mit unserer Sanitätsausbildung. Und das hat natürlich nochmal für mich eine ganz besondere Wertigkeit.
Ja, in der Tat. Also auf jeden Fall gleich nachhaltig erzielt es dann Wirkung auch wieder in der Ukraine.
Ja.
Habe ich was vergessen oder gibt es noch einen Aspekt, wo ihr sagt, es wäre wichtig, dass wir darüber sprechen, wenn wir über dieses Projekt sprechen?
Natalia?
Ja, das weiß ich nicht. Ich denke mal, wir haben so genug gesagt.
Also für mich, ich kann im Prinzip bloß wirklich ans Rote Kreuz generell appellieren. Gerade die ukrainischen Flüchtlinge sollte man ganz dringend auch mit einem Eigennutz an ehrenamtlichen Nachwuchs wirklich ins Boot nehmen. Es ist eine große Bereitschaft da, dem Roten Kreuz zu helfen, weil die das Rote Kreuz aus dem Ausland kennen. Es ist keine sprachliche Barriere, diese Leute ins Ehrenamt einzubilden, binden. Man muss es nur machen und muss sich auf den Weg machen. Was ich sagen will, diese Flüchtlingskrise ist auch fürs Rote Kreuz selbst mit seinen eigenen Strukturen eine riesengroße Chance. Also wir haben zum Beispiel diese Jugendgruppe, wo Natalia vorhin drüber berichtet hat, mit diesen Kindern. Da gibt es zwischenzeitlich eine deutsche Lehrerin, die dort ihre Kinder abgibt, weil die so eine tolle Jugendarbeit machen. Das muss man sich mal vorstellen. Was das eigene Jugendrotkreuz nur bedingt hinbekommt, machen jetzt zwei ukrainische Lehrerinnen. Das ist doch toll.
Okay, sehr schöne Perspektive. Was kann man denn tun, wenn man euch und euer Projekt unterstützen möchte?
Also wir sind natürlich, was Spendengelder angeht, froh über jeden Euro. Vor allem jetzt auch im Hinblick auf die Kontakte nach Lemberg, dass wir da noch vieles möglich machen können. Und ansonsten wäre eine Unterstützung, dass Leute mit uns Kontakt aufnehmen und einfach mal nachfragen, Mensch, wie habt ihr das denn mit der Sanitätsausbildung gemacht? Wie kann man sowas in Angriff nehmen? Und. Da sind wir auch gerne bereit, diese Erfahrung, die wir völlig laienhaft begonnen haben, weiterzugeben.
Okay, also ihr seid da auch als Multiplikator bereit. Wenn das jemand nachmachen möchte, dann kann man das quasi von euch auf jeden Fall übernehmen.
Absolut. Absolut.
Absolut, ja.
Sehr schön. Okay, zum Schluss habe ich noch zwei Fragen dabei, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar, die eine ist, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis? Und ich würde einfach mal beim Peter anfangen und dann kann Natalia noch ein bisschen nachdenken. Peter, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Ja, die Fahrt in die Ukraine und das Erlebnis mit dem Kind. Das war schon ein Hammer.
Also auch quasi in 40 Jahren das wirklich ein, auf jeden Fall was, woran du dich erinnerst.
Auf jeden Fall. Es gibt noch eine zweite Geschichte. Das ist eine ukrainische Soldatin aus der Frontlinie.
Das möchte ich erzählen.
Das sollte Natalia erzählen.
Ja, das ist auch eine ukrainische, sie ist nicht Soldatin, sie ist Offizierin. Sie war in vor Krieg begangen, sie war in einer Militärakademie gewesen. Mhm. Und ja, wenn Krieg begann, dann muss sie im Krieg bleiben. Und glaube ich, nach drei Monaten, sie hat Prüfung gemacht, aber auch schon Krieg war da. Und dann muss sie im Krieg. Sie ist 24 Jahre alt. Nein, 22 da gewesen. 22 Jahre muss sie im Krieg. Und in richtige schlechte, wo auf Null, das ist wo bombardiert alles. Und sie ist 22 Jahre alt. Und ihre Mutter war in Deutschland mit ihrem Bruder. Und sie hat zur Mutter gar nichts erzählt, wenn sie so eine Bezirk, wo bombardiert, richtig. Sie hat gesagt, sie ist immer so in Ruhe ist und alles Gutes. Und ganze Zeit die Mädchen mit Vater überlegt, wie kann sie von diesem Krieg rausgehen. Als ja Militär, sie darf nicht raus. Einzigste Möglichkeit, schwanger werden. Und sie hat Urlaub gekriegt, mit ihrem Mann getroffen. In 10 Tagen. Sie hat Baby gemacht. Und dann wieder zum Krieg. Und dann, oh, das ist so Geschichte. Und dann sie schon mit 6 Monaten schwanger vom Krieg entlassen. Sie kam nach Deutschland Mutter besuchen. Und dann, sie möchte in Deutschland bleiben und Behörde hat gesagt, nee, das geht nicht, sie ist 24 Jahre alt, sie muss durch Lager. Und dann natürlich Mädchen hat gesagt, nee, dann fahre ich nach Ukraine wieder zurück. Und dann habe ich diese Mädchen hier gelassen, habe ich alles geholfen mit Ärzte und auch sogar habe ich unterstützt bei Geburt. Ich war die ganze Zeit bei Geburt gewesen, habe ich alles gesehen. Und das ist mein Erlebnis.
Okay, das ist schon auch wirklich, ja, sehr bewegende Geschichte. Danke, dass ihr das geteilt habt mit uns.
Auch nicht zu danken.
Die.
Aber wenn ich sehe, diese Mädchen so glücklich jetzt mit ihrer Sohn ist, glaube ich, 2 Monate zum Ostern. Sie ist zum Ostern Kind geboren. Mhm. Wenn ich sehe, sie mit Kinderwagen hier läuft, selber wie ein Kind. Sie ist 24 Jahre. Ja. Sie sagte zu mir, Tante Natalia, sagen Sie bitte, was Tante Doktor zu mir gesagt hat. Dann verstehe ich nicht, welcher Soldat ist das? Welche Offizierin ist das? Das ist ein Kind.
Hm. Die letzte Frage ist, was würdet ihr Menschen empfehlen, die neu im Roten Kreuz anfangen? Also die sind ganz neu im Roten Kreuz. Was wäre euer Tipp für neue, als Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Ja, wenn ein Mensch kommt zum Rote Kreuz, dann denke ich mal, er weiß schon, was er soll machen. Er soll ein Mensch sein. Er soll nur helfen Menschen, soll immer Platz wechseln. So wenn ich immer gucke, denke ich, wäre ich, was ist, wenn mit mir sowas passiert? Was für mich ist gut gewesen? Wann mache ich das so? Mhm.
Peter, was wäre dein Tipp für neue Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler?
Sich gut über die ganzen Dienste zu informieren und wirklich auch zu gucken, was liegt einem selbst. Mhm. Ist es wirklich der Sanitätsdienst oder sind das ganz andere Dinge? Wir haben so einen großen Bauchladen an Angeboten. Und oftmals wissen es die Leute selber nicht, was das Rote Kreuz eigentlich alles macht. Das ist einerseits sicherlich auch eine Schuld von uns. Aber andererseits, ich kann wirklich jedem Menschen nur empfehlen, informiert euch richtig, guckt, dass mit den Leuten, vor allem auch aus dem operativen Geschäft, ins Gespräch kommt, um selber zu sehen, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Das liegt mir persönlich.
Okay, ja, vielen Dank für diesen Appell, auch unter die Info, dass auch die Vielfalt in der Tat des Roten Kreuzes ja immer auch was ist, was spannend und bereichernd ist. Das ist ja ein Grund auch für diesen Podcast. Dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr heute zu Gast wart bei 7 gute Gründe. Und ich wünsche euch für das Projekt auf jeden Fall ganz viel Erfolg und viel Kraft vielleicht auch mit für den Umgang mit den Schicksalen, auf die ihr da trefft.
Ach, danke schön.
Danke schön. Und von unserer Seite, Gabriel, an dich, vielen Dank für das Engagement für den Podcast.
Gerne. Ja, genau. Danke, danke.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.